Zick, zack, da sind wir wieder. Metal Hammer Podcast Folge 29. An meiner Seite Kollegin Katrin aus der Metal Hammer Redaktion.
Und Chefredakteur Sebastian. Hallo.
Hier sind wir am 8.4. für euch. Wir haben euch natürlich wieder einen Talkgast mitgebracht. Und zwar wird Schmier von Destruction uns später in dieser Sendung Rede und Antwort stehen. Außerdem sprechen wir über die neuen Alben dieser und der nächsten Woche, unter anderem selbstverständlich Destruction Überraschung. Und ansonsten gucken wir mal, was in den letzten zwei Wochen so in der Metal-Welt passiert ist. Was wir machen müssen, wahrscheinlich seid ihr uns da schon wieder voraus, weil, wie ihr wisst, wir zeichnen mit einem kleinen Vorlauf auf. Das heißt, ihr habt zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich schon die neue Rammstein-Single Zick Zack gehört. Die ist zu dem Zeitpunkt dieser Aufzeichnung noch nicht draußen, aber es gibt eine mysteriöse Telefonnummer im Internet, wo man anrufen kann, um sich irgendwie erste Dinge aus der Single anzuhören oder so ähnlich. Die Hotline in die Rammstein Beauty Klinik. Katrin, hast du schon angerufen zufällig?
Nein.
Ich auch nicht. Wollen wir vielleicht mal kurz?
Nein.
Nein? Ich habe die ersten Zahlen aber schon angetippt. Mal gucken, wer rangeht. Ich bin neugierig und drück die 3.
Messer, Tupfer, Vollnarkose, 7 Kilo Reiterhose und Bauchfett in die Biotonne. Der Penis sieht jetzt wie der Sonne.
Oh nein.
Herrlich, er ist einfach ein Poet vor dem Herrn. Schön. Schöne Grüße, Hertha. Sind die Claims zu neuen Rammstein-Single Zickzack?
Hertha?
Schöne Grüße, Hertha heißt's.
Ist das nicht dieser Fußballverein aus Berlin?
Und der kleine Eisbär.
Schöne Grüße, Hertha.
Schöne Grüße, Hertha. ja, so ähnlich. Es wird ein Berlin-Song, höchstwahrscheinlich.
In Berlin steht man zu dem, was man hat.
Da wird nicht schönheitsoperiert, meinst du?
Nee.
Aber warum machen sie die Klinik dann hier auf? Die schöne vielleicht. Rammstein-Schönheitsklinik. Der Gag vom 1. April, den Rammstein gebracht haben.
Haben wir uns noch ausdrücklich gewünscht, dass es keine schlechten April-Scherze geben möge.
Ja, dann gab es doch diesen. Beziehungsweise war es ein Scherz oder hat nur der Rammstein-Social-Media-Beauftragte einen Fehler gemacht und das versehentlich kurz gepostet und dann wieder gelöscht nach 2 Minuten? Es bleibt mysteriös. Naja, die Vorfreude auf das Album steigt. Wir werden auch in der nächsten Metal Hammer-Ausgabe, die nächsten Mittwoch erscheint, mit einer großen Rammstein-Titelgeschichte das Phänomen Rammstein beleuchten. Das erfahrt ihr hier im Metal Hammer-Podcast jetzt übrigens das erste. Das wusste bisher noch keiner. Außer uns natürlich. Ab Mittwoch im Handel. Wir sind gespannt auf die Single. Sprechen vielleicht nächstes Mal drüber. Jetzt sprechen wir aber über andere
Prominente.
Gewinner. Andere Prominente, genau. Und zwar die Grammys wurden verliehen. Zum Glück wurde niemand ins Gesicht geschlagen. Selten heutzutage über Preisverleihungen.
In der Tat.
Ja. Gewonnen haben Dream Theater mit ihrem Song.
Moment, was sind die Grammys eigentlich?
Was sind die Grammys eigentlich?
Die wichtigste internationale Auszeichnung für Musikschaffende. Also quasi eine Art, also könnte man sagen, der Oscar der Musikindustrie.
So hätte ich es auch beschrieben, weil die auch so eine Academy irgendwie haben.
Genau, und die Verleihung fand am 3. April zum 64. Mal bereits statt. Und zwar diesmal in Las Vegas.
Ja, okay.
Genau, jetzt du wieder.
Nominiert. Wir dürfen ja nicht so viel genau sagen, wurde uns gesagt. Obwohl es halt meistens stimmt, was wir sagen. Darum sagt man gerne genau, zur Bestätigung zur Gegenseite.
Aber nur meistens.
Wie dem auch sei, Best Metal Performance nominiert waren Deftones mit dem Song Genesis, Gojira mit dem Song Amazonia, Mastodon mit Pushing the Tides, Rob Zombie mit The Triumph of King Freak, A Crypt of Preservation and Superstition, der konnte nicht gewinnen, weil der Songtitel hat nicht auf den Preis gepasst, und The Alien von Dream Theater aus dem Album A View from the Top of the World. Und sie haben gewonnen.
Und Gitarrist John Petrucci hat den Preis dann auch entgegengenommen und hat dabei auch ein paar ganz lustige Sachen gesagt. Zum Beispiel meinte er wohl, sie haben uns immer gesagt, unsere Songs seien zu lang, enthielten seltsame Taktbezeichnungen und zu viele Gitarrensoli. Ja, aber gewonnen haben sie jetzt trotzdem.
Ja.
Und für Dream Theater war es auch schon die dritte Nominierung. Beim letzten Mal waren die Foo Fighters erfolgreicher. Dave Grohl meinte aber danach tatsächlich, dass Dream Theater den Preis eigentlich verdient gehabt hätten.
Na dann jetzt. Die Foo Fighters waren dieses Mal ja in Rock, glaube ich, nominiert und haben, glaube ich, 3 Preise auch insgesamt abgestaubt und waren natürlich, obwohl sie dann spontan nicht da waren wegen dem Todesfall in der Band, nicht vor Ort, aber waren trotzdem, glaube ich, sehr, sehr zentral bei der ganzen Preisverleihung. Toll, dass Dream Theater gewonnen haben. Ich ziehe meinen Hut. Herzlichen Glückwunsch, ganz ehrlich und von ganzem Herzen. Wenn ich auch sagen muss, dass John Petrucci mit dem, was er bei der Dankesrede gesagt hat, mir ein bisschen aus der Seele spricht. Ich komme mit Dream Theater nicht so richtig klar. Auch The Alien, bestimmt super Dream Theater Song, geht mir aber so wie bei 90% aller Dream Theater Songs links rein, rechts raus so ein bisschen. Also wenn ich mitgewählt hätte haben dürfen, mich hat aber keiner gefragt schon wieder, ich hätte Mastodon oder Gojira, wahrscheinlich Gojira mit Gojira. Amazonia. Gojira! weil super Song, Amazonia, mit diesen indigenen Tribal-Elementen und auch, weil er noch mit dieser ganzen Kampagne kam.
Ja, guter Hintergrund, da wurden Spenden für den Amazonas-Regenwald und die indigenen Stämme in Brasilien gesammelt, die ja am meisten unter der Umweltzerstörung in ihrer Heimat zu leiden haben und das wäre eigentlich ein verdienter Gewinner gewesen, aber es zählt ja die Qualität der Musik und nicht Plattenverkäufe oder andere Dinge außenrum, auch keine Kampagnen und ja, Gojira geht jetzt schon zum zweiten Mal leer aus, aber vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal.
Ja, Mastodon haben schon mal gewonnen gehabt tatsächlich in den letzten Jahren, wie überhaupt die Gewinne der letzten Jahre sehr bunt waren bei den Grammys. Mastodon waren dabei, Tool waren dabei, Body Count, Ghost auch und Tenacious D und in den ersten Jahren oder in den ersten 3 Jahren, Katrin, weißt du, wer da gewonnen hat?
Metallica,
3 Jahre hintereinander. 1990 wurde diese Best Metal Performance Kategorie eingeführt und sag's nochmal.
Metallica!
Metallica haben die ersten 3 Jahre abgestaubt, es gibt keine andere Metal Band, aber so waren die 90er. Und schön, dass mittlerweile eben auch andere Bands nominiert werden und gewinnen.
Ja, apropos
dürfen.
Andere. Ratet mal, wie viele Frauen schon gewonnen haben.
Null.
Ja, herzlichen Glückwunsch dazu und vielleicht wird es ja nächstes Jahr besser.
Ja, wenn die Grammys auch bunter geworden sind, offenbar in der Metal-Kategorie, da ist noch Luft nach oben.
Ein bisschen.
Ich frage mich auch, es ist eine Academy und es gibt eine Jury. Gibt es dann eine extra Jury für die Metal-Kategorie oder müssen die gleichen Leute, die über, keine Ahnung, Taylor Swift und was auch immer entscheiden, sich dann irgendwie auch Mastodon und Dream Theater und Poppy anhören?
Also ich glaube, es läuft so, dass da zuerst quasi Vorschläge von Plattenfirmen etc. angenommen werden. Mhm. Dann werden alle Bands in passende Kategorien gepackt und später wählen dann die sogenannten Voting Members dieser Academy quasi aus den 5 Vorschlägen die Siegerband. Und zwar am besten nur in den Feldern, wo sie sich auskennen und nach eigenem Geschmack und Qualität des Songs. Also wie gesagt, kommerzieller Erfolg oder Plattenverkäufe etc. spielen da keine Rolle. So wie ich das verstanden habe, wählt man aber quasi überall da, wo man sich dazu berufen fühlt.
Okay, ja, das klingt fair, wenn die Jury dann auch entsprechend aufgestellt ist und genug Metalheads und Juroren mit entsprechendem Hintergrund da drin sitzen. Dann passt das ja und ja. Ich sag mal so, wenn Dream Theater gewinnen, müssen auch schon ein paar Leute drin sitzen, die sich irgendwie mit Metal auskennen, weil es ist einfach nicht die zugänglichste Band und wer da irgendwie einen 9-Minuten-Song mit einem, wie Petrucci es auch nochmal betont hat, 17/8-Takt vorgesetzt bekommt, muss man sich, glaube ich, schon ein bisschen auskennen, um zu erkennen, dass das was wert ist und gewinnen darf.
Weil das ja diesmal eh so ein bisschen die Rock Metal Awards dann waren, oder?
Das stimmt. Aber dann neigen die sowieso ein bisschen zu, glaube ich, oder?
Ja.
Ist ja vielleicht doch der amerikanische Geschmack so ein bisschen.
So.
Ja, wahrscheinlich. Das Intellektuelle, ein bisschen auch das amerikanische.
Wobei, das ist ja Bodycount. Naja.
Ja, das hat ja auch aber immer so einen sozialen Hintergrund, so einen sozialkritischen Hintergrund und so. Dream Theater mit The Alien also haben gewonnen. Apropos Alien, das muss ich vielleicht ganz kurz loswerden noch. 5 Minuten bevor wir mit der Aufzeichnung des Podcasts angefangen haben, bin ich auf YouTube noch über einen neuen Song gestolpert. Von wegen Alien, und zwar von einer Lieblingsband, die keiner kennt, außer mir so gefühlt. Hellion Prime aus den USA. Power Metal, immer so ein bisschen leicht angeprockt mit Science Fiction und Science Texten. Haben eine neue Single draußen. Question Everything heißt sie. Finde ich deshalb auch cool, weil sie all ihre ehemaligen Sänger und Sängerinnen da versammelt haben. Ein Grund, warum die Band nie groß geworden ist, ist, glaube ich, auch, dass sie ständig die Sänger und Sängerinnen ausgewechselt haben. Jetzt sind alle dreimal zusammen auf der neuen Single. Hat mir gut gefallen. Kommt in die Metal Hammer Podcast Maximum Metal Playlist, die ihr auf Spotify findet und die wir natürlich wie immer unter diesem Podcast in der Beschreibung auch verlinken. Jetzt sind wir schon bei neuer Musik. Nee. Dann kommen wir doch zu neuer Musik.
Und es wird pink statt golden.
Richtig, ich glaube, entgegen der so ein bisschen in den letzten Wochen eingespielten Tradition, dass wir immer die gleiche Meinung zu Alben haben,
können wir uns
diesmal ein kleines bisschen in entgegengesetzte Richtungen bewegen, hier oder da.
Na, wir stehen schon in entgegengesetzten Richtungen. Beweglich ist da nicht viel.
Ich stehe auf Planet Pink. Auf dem Planet Pink? Naja, ich stehe auf Planet Pink. Klingt seltsam, aber nein, aber ist so. JBO, das neue Album, erscheint nächste Woche am 15.04. Wurde lange im Voraus angekündigt, ich glaube fast ein Jahr, wurde dann aber immer wieder auch verschoben, leider. Zuletzt auch nochmal, um nochmal eine Woche, oder nee, einen Monat gleich. Aus produktionstechnischen Gründen, glaube ich, weil im Augenblick ja auch wieder es nicht so leicht zum Teil ist, an Produktionsmaterial zu kommen. Ja, jetzt endlich ist es draußen und ja, ich sag endlich. Nicht jeder wird meine Meinung teilen. Podcast-Hörer wissen aber, ich habe ein Herz für die Band, dank fränkischer Sozialisation mit Sicherheit auch. Wir hatten die Band auch schon hier im Interview dementsprechend. Bin mit der Band so ein bisschen aufgewachsen, kann aber auch als Fan früherer Tage zugeben, die Band hatte Hochs und Tiefs. Sie hatte zwischendurch auch mal Alben, die waren echt ein bisschen nervig, okay, zugegebenermaßen. Das hat sich aber in den letzten Jahren wieder gebessert und Planet Pink ist ein Album, das macht durchaus Spaß, unterstreicht auch, JBO ist eine Liveband, viele Sachen werden live besser funktionieren, als sie auf Platte funktionieren, gerade wenn man noch irgendwie zwei, drei Bierchen drin hat und mitgrölen kann, so zum Beispiel der Titelsong Planet Pink, eine Coverversion von nicht ein Song von dem Ärzte-Album Planet Punk, sondern tatsächlich von Blue Dabba Dee Dabba Die von Eiffel 65. Der eine oder andere Metalhammer-Leser mag es schon mal gehört haben, trotz allem. Jetzt kommt er nämlich nicht mehr drum rum. Ist nämlich mit Sicherheit ein Festival-Zeltplatz-Party-Hit, den JBO jetzt eben ein bisschen metallisiert haben, auf ihre besondere Art und Weise. Spaß macht auch die Coverversion von Music von John Miles. Metal Was My First Love heißt es hier. Sie haben tatsächlich nichts anderes gemacht, außer das Wort Music in dem ganzen Song durch Metal zu ersetzen. Okay, und die Gitarre ein bisschen aufgedreht. Reicht hier aber. Ist trotzdem, oder gerade deshalb, schöner Song geworden. So wie auch das Metal 1x1 Mima Metal Spaß macht auf dem Album. Und vor allem mir auf dem Album Planet Pink immer sehr gut gefallen hat, wenn man so ein bisschen überrascht wurde, wenn mit den Erwartungen gespielt wird. Hater mögen sagen, wenn mit den Nerven gespielt wird. In meinem Song Volksmetal zum Beispiel und auch bei dem Song Klassiker, wo ich glaube Beethovens 5. als Grundlage dient, metallisiert wurde und dann aber aus ganz vielen Rock und Metal und Klassikern und Filmklassikern und so Altherrenwitzen-Klassikern alles zusammengeworfen wurde und da ein sehr schräger, aber lustiger Song draus gemacht wurde. Nicht alles auf dem Album funktioniert. Manches rauscht auch ein bisschen vorbei, bleibt ein bisschen arg flach und doof, schön und gut. Aber wie gesagt, es ist eine Liveband, es ist ein Album, das Songs drauf hat, die live funktionieren werden und ja, vor allem da Spaß machen werden.
Ja, es ist aber auch natürlich eine Band, die man entweder mag oder halt eben nicht. Mhm. Ich befürchte, da gibt es einfach keine Option dazwischen. Und ich persönlich mag JBO leider nicht. Ich finde das nicht lustig, auch nicht besonders originell, weder die Cover noch die eigenen Sachen. Ich finde die Texte großteils richtig schlimm, oftmals dümmlich, teils altbacken, manchmal auch echt grenzwertig, speziell wenn es jetzt ums Thema Flirten geht.
Das Einhorn?
Ja, unter anderem. Das ganze Auftreten inklusive der Farbwahl verstört mich ehrlich gesagt zutiefst. Und ich verstehe nach wie vor nicht, was genau das im Metal zu suchen hat. Ja, vermutlich geht mir einfach der nötige Humor dafür ab.
Aber bei der Zupfenbichler-Resi habe ich dich auch lachen hören aus dem Nachbarbüro, glaube ich.
Das waren Weingeräusche.
Ach so, ist
ja,
das so.
Ich habe irgendwann tatsächlich auch mal versucht, mir das live anzugucken, um es irgendwie doch zu verstehen. Ich habe noch nie so viele rosa Tütüs, baggernde, besoffene und Junggesellenabschiede auf einem Haufen gesehen. Ich musste dann leider auch früher gehen.
Es ist halt Feiermusik und ja, es sind dann auch Feiern, die da stattfinden. Da muss man in der Stimmung sein und muss auch ein bisschen sein Hirn abschalten. Gleichzeitig aber finde ich immer, man darf die Band nicht unterschätzen. Ich glaube, was sie an den Instrumenten machen, die haben echt was drauf. Sie haben irgendwie auch im Laufe der Jahre ihren eigenen Sound kreiert. Das hat schon alles Hand und Fuß, was sie machen. Es ist jetzt nicht von Grund auf blöd.
Ich gönne das jeder Person, die daran Spaß hat. Und ja, den Personen gönne ich den Spaß, aber ich werde in diesem Leben mit dieser Band nicht mehr warm. Oder um im Sprech des Albums zu bleiben, auf diesem Planeten habe ich nichts verloren, ich möchte dort nicht leben.
Ich frage mich, ob JBO heute noch den gleichen Impact haben bei vor allem jungen Metal-Fans, den sie früher hatten. Also wie gesagt, auch in meiner Metal-Sozialisation so ein bisschen. Also, es war zum Teil wirklich so, einerseits haben Coverversionen, die JBO gemacht haben, mich angezogen. Andererseits bin ich durch Coverversionen, die JBO gemacht haben, dann auch wieder auf die Originale aufmerksam geworden. Es ist tatsächlich so, dass Symphony of Destruction von Megadeth bis heute für mich einfach kaputt gemacht wurde, weil ich immer die Symphonie der Verstopfung im Ohr habe.
Und du magst die Band immer noch?
Welche von beiden?
Das ist hier die Frage.
Ich frage mich, ob das heute immer noch so funktioniert, dass junge Metalheads immer noch mit JBO auch einsteigen oder ob das gar nicht mehr so der Fall ist, nur so, ich sag mal, Leute in meinem Alter,
ja, immer noch hingeblieben sind. Nee, ich glaube schon, dass man damit noch einsteigen kann, wenn man halt diesen Trinker-Zeltplatz-Rosa-Tütü-Humor hat.
Ja, also den man mit 16 halt wahrscheinlich auch hat.
Ja, aber manche Leute haben den auch mit 16 nicht und dann steigt man da nicht drüber ein, sondern über andere Bands.
Ja, und andere haben ihn mit fast 40 Jahren noch. Andere Bands.
Ja.
Gibt's ja auch noch.
Der Axel, der Rudi, der Pell, spricht natürlich jetzt komplett andere Leute an. Wahrscheinlich gibt's auch keine Leute, die JBO und den Axel Rudi Pell mögen.
Glaubst du?
Ich bin mir nicht sicher. Also für jüngere Zuhörende mal kurz zusammengefasst, falls Sie ihn nicht kennen sollten, deutscher Ausnahmegitarrist, spielte früher in der Band Steeler und seit Ende der 80er betreibt er seine eigene Band und der Gute war tatsächlich auch mal Metal Hammer Bildredakteur. Und zwar zu einer Zeit, als das noch ein richtig wichtiger Job war und also auch als solcher behandelt wurde tatsächlich. Muss man sich mal vorstellen.
Das wird ja immer noch ohne Fotoredakteur und ohne Fotos wäre die Zeitung ganz schön textlastig.
Welche Zeitung? Wir machen eine Zeitschrift.
Magazin.
Richtig.
Verzeih mein Straßenslang.
Umgangssprache. So, zurück ins Hier und Jetzt. Also Axel Rudi Pell hat aktuell einen ziemlich vorzeigbaren Output. Das letzte reguläre Album kam 2020, danach eine Coverplatte. Jetzt kommt wieder ein eigenes, neues Album mit neuem Material. Mhm. Der Titel des Albums ist etwas kurios und zwar Lost 23 heißt das Album und diese 23 bezieht sich angeblich darauf, dass das W, der 23. Buchstabe im Alphabet ist und in der Zusammenstellung deutet das dann auf den Term Lost World hin. Es geht also mal wieder um den aktuellen Zustand der Welt und Herausforderungen dieser Zeit, wobei sich das jetzt konkreter, zumindest beim reinen Hören, nicht unbedingt aufdrängt, also die Thematik. Aber das soll.
Und auch aus dem Albumtitel nicht, muss ich ehrlicherweise
sagen. Nee, überhaupt nicht, aber das war so zu lesen und das ist wohl so intendiert. Bisschen krude Hinleitung, ja, aber dafür lässt sich die Musik dann relativ leicht hören. Schöner Heavy Metal und Hard Rock gut gemacht, natürlich auch mit einem besonderen Augenmerk auf abwechslungsreiche Gitarrenarbeit, aber es ist kein reines Technikgeschrammel, wie man das von anderen Vorzeigegitarristen kennt, sondern ja, ziemlich songdienlich. Also gut gefallen mir zum Beispiel Songs wie No Compromise, Follow the Beast, dazu gibt es ein paar Balladen, allen voran Gone with the Wind. Aber wer auf großen Pathos steht, wird da in jedem Fall fündig.
Ja, Gone with the Wind war mir auch aufgefallen, weil es rein schon fast 9 Minuten geht und damit aus dem Album so heraussticht. Sehr ruhiger Song mit sehr, sehr großer Melodie, sehr gefühlvoll. Ich weiß nicht, ob der Song die Länge unbedingt trägt. Ich glaube, in 4 Minuten hätte man das gleiche aussagen können wie in den neuen. So wie auch auf Albumlänge ist so ein bisschen. Alles ist schön. Ich mag Axel Rudi Pell schon seit immer. Masquerade Ball war das erste Album, das ich von ihm gehört hatte, mit dem Song Tear Down the Wall aus dem Jahr 2000. Und ja, und seitdem mag ich das, was er macht, auch weil er mit John Gioli einen super Sänger dabei hat. Das klingt immer klasse, ist gleichzeitig aber so ein bisschen, es klingt für mich alles wie Tear Down the Walls. Seitdem ist so nicht mehr so richtig viel dazugekommen und viel passiert. Es läuft so gut rein. Es ist Wohlfühl-Metal, Wohlfühl-Heavy-Rock. Und das liefert er auch auf Lost 23 jetzt.
Ja, für meinen Geschmack hätte es auch ein ruhigeres Stück weniger vielleicht auch getan. Aber insgesamt gefällt mir die Platte doch recht gut. Und Pell-Fans sollten auch damit in jedem Fall auf ihre Kosten kommen. Ich meine, ob man jetzt jedes Jahr was vom Meister braucht, ist natürlich ein bisschen fraglich. Ich vertrete da, glaube ich, eher die Meinung, dass weniger mehr ist, aber ich meine, das hat bestimmt auch seine Gründe und sei es nur, dass da Musik raus muss, damit neue Inspirationen entstehen können.
Ja, womöglich. Und gerne auch immer live natürlich, wie zuletzt 2018 auf dem Metal Hammer Paradise.
Ach, also
Zeit für eine Wiederholung.
Krass.
Tatsächlich, ja, weil die letzten 2 Jahre halt nicht stattgefunden haben. Ich dachte auch, dass wir letztes Jahr gewesen, aber es war schon 2018 offenbar.
Wahnsinn.
So fliegt die Zeit dahin. Noch länger her sind die Hochzeiten von Papa Roach.
Oh ja.
Deren Album erscheint tatsächlich heute am 8.4. Wir gehen, wie ihr merkt, chronologisch rückwärts vor. Wir müssen, glaube ich, nicht so sehr ins Detail gehen, einfach nur, was zum Teufel. Ähnlich wie bei JBO, wenn ich mit jemandem über Papa Roach diskutiere, fange ich gerne an mit: ist eine gute Liveband.
Aber
bei JBO habe ich halt ein Herz für die Band und für die Alben. Das ist bei Papa Roach jetzt nicht per se so. Trotzdem, die letzten habe ich als okay in Erinnerung. Sie hatten zwischendurch so eine leichte Elektrophase, viel komische Sounds in ihren New Metal reingemischt. Das haben sie jetzt wieder hinten angestellt. Und das neue Album Ego Trip ist dafür leider sehr Hip-Hop-lastig. Und zwar nicht die gute Art von Hip-Hop, sondern so, es ist alles so eklig auf Radio-Hits getrimmt und tot produziert. Selbst Kollege Weckmann, der der Band wohlgesonnen ist, ist der Meinung, das Problem sind nicht die Pop- und die Hip-Hop-Anteile, das Problem ist die Qualität. Es klingt tatsächlich wie auf dem Handy komponiert und produziert. Einigkeit herrscht bei Ego Trip von Papa Roach. Kann man vermeiden.
Sollte man vermeiden. Leider auch eine Band, mit der ich nie wirklich viel anfangen konnte. Ja, es gibt ein paar Hits, aber das war's für mich tatsächlich auch.
Ja, und die Superhits bleiben auch und die spielen sie auch live und ein paar coole Coverversionen und ein paar gute Songs waren auch auf den letzten Alben immer drauf. Daher tatsächlich live, kann man sich mal angucken, wenn sie im Festival spielen, das Album hören. Muss nicht sein, wenn es beruflich nicht muss. dann doch lieber Isle of Wisdom von Hellas, ein Fest für Traditionalisten. Vintage Rock bis Prog Rock, sie selbst nennen es Adventure Rock, weil es im Hintergrund so eine verschobene Science-Fiction-Fantasy-Konzept-Story hat, die sie hier jetzt auch weiterführen. Inhaltlich ist es so 70er-Jahre-Trash, wie man ihn aus den Filmen von damals kennt. Und musikalisch geht das Hand in Hand, 70er, 80er-Jahre, Retro-Rock. Gemächlich, entspannte Vibes, obwohl sie sich selbst eben als Adventure beschreiben. Klingt wie nach Blue Oyster Cult, Jeff Rotal, viel Glitzer, viel Fintys, Keyboard und Orgel. Das Problem, das die Band so ein bisschen hat, auf ihrem ersten Album, das aktuelle jetzt ist das dritte, auf dem ersten Album hatten sie mit Star Rider einfach einen Superhit und da kamen sie so nicht mehr ran. Auf diesem dritten Album ist es jetzt aber so, brauchen sie nicht, weil das Album funktioniert als Ganzes. Es ist einfach, es ist ein bisschen, fand ich, wie das letzte Einhorn gucken. Es ist verzaubert, es ist schräg, es ist ein bisschen mystisch, ein bisschen melancholisch, auch mal spannend, aber dann auch nicht zu gefährlich. Und so gutes Gefühl Rock, warm und wohlig und ein bisschen spacig.
Ja, da muss ich leider schon wieder die Spielverderberin spielen, auch wenn ich wahrscheinlich in diesem Fall vermutlich mehr Leuten auf den Schlips trete. Ich finde das Album okay und kann mir das schon anhören, aber mehr zuckt da bei mir einfach leider nicht. Also klar, diese 70er-Einflüsse sind gerade super angesagt und klingen hier auch ganz gekonnt, aber mir ist das einfach zu behäbig und zu langsam, irgendwie auch zu lieblich, zu wenig spannend. Anders gesagt, es ist einfach zu viel Rock und zu wenig Metal für mich. Also um nochmal auf die Genrebezeichnung Adventure Rock zu sprechen zu kommen, es sind einfach zu wenige Abenteuer.
Du guckst ja auch das letzte Einhorn nicht so gerne, oder?
Nee. Nee, aber also prinzipiell habe ich auch kein Problem mit so diesen älteren Einflüssen. Aber es ist halt eine Rockplatte und es ist keine Metalplatte. Deswegen fällt das bei mir so ein bisschen raus, muss ich zugeben. Aber wenn ich an der Stelle vielleicht nochmal auf ein anderes Album hinweisen darf. Und zwar kam Ende März ein Debütalbum einer schwedischen Band namens Bomber raus, aha, das ebenfalls mit 70er und 80er Einflüssen spielt. Dabei aber auch eben schön metallisch rifft und halt deutlich flotter und angeregter zu Werke geht. Also falls jemand in Sachen Hellas ähnlich denkt wie ich, aber das Grundkonzept ganz gut findet, probiert's doch mal mit Bomber und ihrem Album Nocturnal Creatures. Da schlafen zumindest bei mir die Füße nicht so schnell ein.
Faire Alternative auf jeden Fall. Und ja, es ist ein bisschen komisch, weil so Prog und dieses Doom-rockige, Prog-rockige, das Hellas hier machen, ist ja auch nicht unbedingt so meins. Hörer, treue Hörer des Podcasts haben das vielleicht mittlerweile auch schon mehrfach gehört. Bei mir klappt das mit Hellas aber, weil sie diese kitschigen Glitzermelodien haben und die holen mich dann ab.
Das ist so langweilig, ganz ehrlich.
Langweilig hätte ich es nicht genannt, sondern unauffällig. Viele von den Songs sind unauffällig und dann kommt aber so eine große Melodie. Ich würde es jetzt an der Stelle einfach mal nennen, habe ich gerade erfunden, den Iron Maiden-Effekt. Weil deren letzte Alben auch so ähnlich funktionierten. Und dann so Knallermelodie. Und das können Hellas auch ganz gut, finde ich.
Krass, okay. Das habe ich so noch nicht gesehen. Aber also ich bin eher dafür, dass Platten durchgehend Knallermelodien haben sollten. Und wer es ein bisschen schneller und zackiger braucht, der wird ja in dem Monat auch anderweitig fündig. Und zwar würde ich da mal die neue Destruction empfehlen.
Auf alle Fälle. Ich glaube, hier sind wir uns wieder alle einig.
Na, ein Glück. Also Destruction, klar, eine der wichtigsten und ältesten deutschen Thrash-Metal-Bands. Die feiern in diesem Jahr tatsächlich ihr 40. Jubiläum. Aha. Im Vorfeld ist bei der Band ziemlich viel passiert. Das ist das erste Album, auf dem Ur- und Stammmitglied Mike Silfringer nicht mehr dabei ist. Außerdem haben sie nach 20 Jahren bei Nuclear Blast das Label gewechselt und jetzt sind die mittlerweile bei Napalm Records. Und aktuell spielen in der Band neben Schmier, dem Bandchef, Schlagzeuger Randy Black sowie die Gitarristen Damir Eskic und ganz neu dabei Martin Furia. Mhm. Ja, und ich fand schon den Vorgänger Born to Perish ziemlich gelungen und das setzt sich jetzt auf Diabolical fort. Sie gehen da in meinen Augen einen ziemlich guten Weg, zocken auf der einen Seite eben schön brutalen, bretternden und rohen Thrash. Binden aber auf der anderen Seite auch so schöne, stimmige Gitarrenmelodien ein, tolle Soli, haben echt super Flow. Ich tue mir ein bisschen schwer, so was Konkretes hervorzuheben, weil die allermeisten Songs der Platte eigentlich ziemlich gut sind und mit voller Power reinlaufen und richtig Spaß machen, finde ich. Also trotzdem sind da natürlich irgendwie Ecken und Kanten. Das klingt sehr thrashig, wüst und nicht irgendwie tot produziert. Aber das steht ihnen echt gut zu Gesicht und ja, Destruction finde ich so eigentlich ziemlich überzeugend, muss ich sagen.
Total, obwohl es so ein Thrash-Rausch ist, das hätte ich immer Platz für Melodien, auch für filigrane Gitarren hier und da, für so Genre-Hymnen, Thrasher mit Hymnencharakter wie The Last of a Dying Breed ist mir hier im Kopf geblieben, oder auch Tormented Soul, der tatsächlich mit schönen Gitarrenharmonien auch daherkommt. Also ja, super und du hast schon gesagt, 40 Jahre Destruction und in 40 Jahren zum allerersten Mal und endlich und hochverdient Soundcheck-Sieger im Metal Hammer.
Ja, yeah, Glückwunsch dazu.
In der brandneuen Ausgabe ab Mittwoch am Kiosk. Bei Abonnenten vielleicht schon dieses Wochenende im Briefkasten. Knickknack.
Zickzack. Und thematisch sind Bandchef Schmier und seine Mitstreiter auch wieder ziemlich nah am Puls, üben Kritik an allerlei Ungemach in der Welt. Und was genau den Sänger und Bassisten da umtreibt, könnt ihr in der nächsten Ausgabe lesen. Und ich habe mich außerdem mit ihm nicht nur für Print unterhalten, sondern auch für den Podcast. Und das neue Album ist für ihn ziemlich persönlich geworden. Da erzählt er ein bisschen was drüber. Hören wir doch mal rein. Ich habe gelesen, dass du das Album auch als sehr emotionale Platte beschreibst, weil eben nicht nur, wie du meintest, von eurem Stammlabel getrennt und der Abschied von Mike, sondern auch noch eine private Trennung, kam alles zusammen. Genau. Das Album Saved My Life habe ich gelesen. Klingt
nach einem Horror. Auf jeden Fall. Also das war so, die Kraft, die mir die Platte gegeben hat, einfach weiterzumachen und an die Band zu glauben und an mich zu glauben, auch als Musiker. Das war enorm wichtig, weil ich glaube, wenn ich mich so einfach gehen lassen hätte, nichts gemacht hätte, ich wäre untergegangen, weil Musik ist mein Leben. Und es war schon so eine Trendwende da. Und wenn du da die falsche Entscheidung triffst, bist du ruckzuck und am Zug halt, ja. Es war schon für mich extrem wichtig, dass ich so einen geilen Partner gefunden habe, wie Napalm jetzt auch zum Weitermachen. Und auch, dass die Band wieder so gesund ist jetzt auch so, dass alles so freundschaftlich ist in der Band, dass wirklich coole Leute sind. Ich werde mal zurückblicken auf die Platte in ein paar Jahren und werde auf jeden Fall sagen, das ist so ein Meilenstein in meiner Geschichte auch, weil so Make It or Break It halt, ja. Das hätte auch sein können, dass mir nichts einfällt, dass ich vor meinem Bass-Amp sitze und versuche zu komponieren und kommt nichts, ja. Das weiß man nicht in so einem Moment halt. Ne? Ich kenne genug Leute, die die sich jetzt in der Pandemie das Leben genommen haben oder auch halt einfach aufgehört haben, Musiker zu sein halt. So ist es halt vielen ergangen gerade. Musik muss man auch kreativ sein und kopffrei haben. Und deswegen war die Platte schon sehr wichtig für mich. Und für mich hat sie wirklich sehr viel Positives ausgelöst. Also ich bin sehr zufrieden und ist auf jeden Fall eine sehr persönliche Scheibe.
Musikalisch ermöglicht diese Erweiterung vom Trio zum Quartett, die schon zum letzten Album in Kraft getreten ist, Destruction eine etwas melodischere Schlagseite. Schmier freut sich über die neuen Gestaltungsmöglichkeiten, er will aber absolut keinen Stilwechsel, wie er in der Folge erzählt.
Die Puristen werden jetzt sagen, oh, da ist aber hier und da ist ja ganz schön melodisch oder ganz schön viel Solos und so weiter. Oh, da wird's schon, also ich höre sie schon trappen und jammern, aber am Ende des Tages haben wir die Band nicht verändert und die Trademarks versucht rauszuheben. Da waren die Gitarristen da wirklich top, die haben dann auch wirklich mich unterstützt und haben gesagt, hey cool, das muss nach Destruction klingen und so. Und wir haben aber dann schon so in den Solo-Teilen und in den Gitarrenparts teilweise schon ein bisschen geschoben und da ist schon passiert schon ein bisschen mehr als sonst. Gerade so als Gitarrenfetischist kommt man bei der neuen Platte auf jeden Fall auf seine Kosten, denke ich mal. Da passiert wirklich viel, aber es ist nicht auf keinen Fall ein Change von Style und das wäre genau das Falsche gewesen, das falsche Signal auch, dass die Band sich jetzt irgendwie in was anderes verwandelt, weil das ist ja auch die große Angst der Fans gewesen, dass Mike ausgestiegen ist und so weiter. Da gab es ja schon welche, die geschrieben haben, oh Gott, das war das Ende der Band und so weiter. Aber ich schreibe ja Songs für Destruction seit den 80ern schon. Also in der Beziehung ist ja nicht so, dass wir jetzt irgendwie da plötzlich was Neues machen wollten. Und ich war ja auch derjenige, der die Band wieder zurückgebracht hat auf den Pfad des Oldschool Thrash, ja, nachdem die Jungs ein paar Jahre auch was anderes gemacht haben. Ja. Und in der Beziehung war ich schon immer der Captain und hatte so eine Vision auch. Und meine Vision ist da schon so, dass man auch den Stil, den man hat, auch verteidigen soll. Weil viele Bands suchen ja jahrelang nach einem eigenen Stil. Und wenn du den dann hast, dann wirst du den doch nicht verändern. Also da bin ich lieber AC/DC dann, weißt du. Und erfinde mich nicht neu. Es gibt ja immer Leute, die schreiben, boah, das lag schon mal seit Jahren den gleichen Scheiß. Ja genau, da musst du es ja nicht anhören, aber für viele Fans ist es halt trotzdem geil, weil die stehen auf die Musik. So, wenn ich auf ein Judas Priest Konzert gehe, will ich die Klassiker hören oder ne, man will von der Band das hören, was sie, na klar gibt es so Beispiele wie Opeth und so, die sich neu erfinden und so, finde ich auch cool. Ja. Aber wir sind eine Band, die macht seit fast 40 Jahren jetzt Thrash Metal und hat ihn auch mit erfunden, deswegen ja, Quatsch, wenn wir jetzt plötzlich Prog-Rock spielen würden.
Absolut, das will, glaube ich, niemand von euch hören. Und ich meine jetzt mit den Melodien, das ist ja jetzt auch nicht so, als wäre das komplett neu. Das ist ja eingegangen in die Band.
Eigentlich schon. Also eben, also ich finde jetzt auch nicht, dass es, also viele waren verblüfft und haben gesagt, die Platte klingt komplett Oldschool Destruction. Also ein bisschen mehr, klar, ein bisschen mehr Solos, ein bisschen mehr crazy in Solos und so, aber eigentlich so von, und das war ja auch das Ziel, dass wir ein bisschen mehr Back to the Roots gehen auch, weil da gab es schon immer auch mal dann hier und da mal Konflikte im Songwriting mit Mike und mir auch so. Ne? Wenn du halt, der eine will das, der andere will das, wo findet man sich dann, da ist die Mittellinie, man muss ja immer einen Kompromiss finden als Songwriter, wenn man zusammenschreibt. Und das war halt diesmal anders, weil einfach mehr an einem Strang gezogen wurde halt.
Ja, also so ein bisschen eine Mischung aus Back to the Roots und Kernklang und aber auch den Prozess halt nach so langer Zeit immer noch irgendwie ein bisschen spannend halten.
Ja, das ist sowieso. Ich meine, es muss ja Spaß machen, die Songs zu schreiben. Und auch, wenn man ist ja, jedes Album ist wie so ein neues Baby. Ja, man ist ja auch stolz drauf. Und diesmal war schon ein bisschen mehr Esprit da einfach auch halt, weil auch so die neue Konstellation und auch der Druck, ein Druck ist ja nicht immer eine gute Sache, aber hier war der Druck also auf jeden Fall angenehm, weil man wusste, die Leute erwarten was und man will die Fans nicht enttäuschen und dann strengt man sich auch an. Kann nicht sein, dass die 13., 14. Platte, wenn man immer das Gleiche macht, auch irgendwann eine fiese Routine kommt, ja, wie in jeder Ehe, wo dann die Routine die Ehe killt, ja. Das ist immer die Gefahr eines menschlichen Daseins, die Routine, dass die Routine so überhand nimmt halt. Ne? Ja. Also das war bei der Platte nicht. Und das, ich denke schon, das ist auch der Pluspunkt dran. Auch das, auch die gute Chemistry einfach zwischen den Bandmembers halt.
Ja, genau. Dann hoffen wir natürlich, dass wir das auch live in Form und Farbe erleben dürfen.
Also langsam sieht es gut aus wieder, hoffentlich.
Ja. Ja. Es gibt auch noch eine Coverversion und zwar City Baby Attacked by Rats. Warum genau dieses Stück? Gibt es da irgendeine konkrete Verbindung oder eine Geschichte dahinter?
Ja, das ist so das Smoke on the Water der Punk-Bewegung, in der ich groß geworden bin.
Ja, geil.
Und meine ganzen Kumpels waren alle Punks früher und die haben eben Exploited gehört, GBH und eben Slime auch, die deutschen Sachen und so. Und ich war so der Metalhead, der damals so Accept gehört hat und Priest und habe den so meine Metal-Platten ausgeliehen und die haben mir so ihre Punk-Platten ausgeliehen. Und so offiziell fanden wir das nie so richtig gut, aber natürlich so heimlich haben wir es immer abgefeiert halt. Und ja, so ist die Sache damals entstanden. Ich meine, Destruction, auch die Anfangstage, die Band war ja auch offensichtlich vom Punk beeinflusst halt, das hat man ja auch gehört. Ne? Die Aggression des Thrash und der Speed des Thrash-Metal ist schon auch so ein bisschen punky halt. Ne? Und ja. wir wollten eigentlich diesen Song schon längst covern. Und ich glaube, auf der letzten Platte schon. Und dann kam aber Arch Enemy an und hat es gecovert. Und Michael ist auch ein guter Freund von mir. Und ich habe mir dann die Arch Enemy-Sache nochmal angehört neulich. Und dann habe ich gesagt, aber das klingt ja nach Arch Enemy. Das hat ja nichts zu tun. Wir würden den Song ja komplett anders interpretieren. Und das haben wir dann einfach auch gemacht halt. Am Ende des Tages ist ja so eine Coverversion auch eine Huldigung an deine Roots. Und auch so unseren Fans so ein bisschen nahe zu bringen, wie wir groß geworden sind und auch so, um gewisse Heroes auch einfach zu huldigen.
Außerdem ist Schmier noch als Bandmanager für die Band Burning Witches tätig und ich habe ihn mal gefragt, was er eigentlich dabei gelernt hat und ob er das auch für Destruction brauchen kann.
Auf jeden Fall. Also natürlich ist jegliche zwischenmenschliche Erfahrung als Musiker und musikalischer Austausch extrem wertvoll halt. Und ich habe sehr viel gelernt, weil ich habe auch wieder so ein bisschen mich back to the roots versetzt gefühlt, die Euphorie der Mädchen und dieses Frische, was die halt haben, wie die alles an alles rangehen, auch so ein bisschen noch, ja, die sind noch nicht so versaut halt, ja, ich habe halt schon so viel Scheiße erlebt und denke dann haben sie mal so fuck und die wissen halt, die sind auch noch so frisch halt, ja, und das hat mir so viel eigene Frische und Spaß an der Musik auch wieder zurückgebracht und ja, auch so wie sie Spaß an der Musik haben auch und wie fleißig sie üben und proben und so, der Ehrgeiz und so, das ist auch so sehr erfrischend, ja. Ich glaube, das ist so ein bisschen wie wenn man Kinder hat und den Kindern zuguckt beim Aufwachsen, ja, dann ist man, wird man auch wieder jung halt, ja.
Ah, schön, das klingt sehr gut, klingt sehr erfrischend. Ja, das kam ja, glaube ich, zustande, weil ja Damir und Romana eben verheiratet sind, ne?
Also genau, die Romane hat damals auf einer Destruction Show irgendwann und ich habe sie da kennengelernt und hat mir damals schon erzählt, sie hat eine Band und so und dann hat sie mir aber irgendwann später wieder mal getroffen, dann gesagt, ja, sie hat eine Vision, sie möchte eine Frauenband haben und so, weil mit Männern spielen ist irgendwie nicht so einfach als Frau und so und da habe ich gesagt, das kann ich mir gut vorstellen und habe dann ihre Band ein paar Mal angeguckt und so und haben mal ein bisschen gequatscht und dann habe ich auch Damir kennengelernt damals. Und ich habe ihr halt damals gesagt, dazu, du brauchst einfach eine richtig gute Sängerin und dann helfe ich dir ein bisschen so. Und ja, cool. Dann gucken wir mal, wie das läuft. Aber ich habe ja auch von Anfang an gesagt, es ist extrem schwer, so ein paar Frauen zusammenzuhalten in der Band. Ja, da gibt es einfach genug historische Beweise. Runaways und Girls School sind eine Ausnahme jetzt, aber die haben sie auch mehrmals gewechselt, das Line-up. Und es ist halt wie so ein Sack Flöhe hüten halt so mit Frauen. Ja, das ist einfach schwierig. Und hat sich dann auch als schwierig erwiesen, tatsächlich, ja, die Band zusammenzuhalten, ist einfach nicht einfach. So wie eine Fußballmannschaft, ja, da muss einfach zusammen funktionieren. Und dann, wenn sich zwei streiten, ruckzuck ist einer weg, dann peng. Und Frauen können die engsten Freundinnen sein und da passt kein Papier dazwischen, aber halt auch, die können sich dann auch gut fetzen. Jetzt momentan muss ich sagen, haben sich die Girls wirklich, haben ein tolles Line-Up, wo die wirklich alle befreundet sind. Die gehen auch zusammen dann immer abends weg und einkaufen und so und machen alles zusammen. Und so muss es nicht sein in der Band, das ist der Idealfall. Was ich am meisten gelernt habe in dieser Zeit mit Burning Wishes ist, wie viel Macho-Wichser es gibt in der Metal-Szene.
Leider ja.
Das hätte ich nicht für möglich gehalten, weil ich selber nicht so bin. Ich liebe die Frauen, ja, und ich finde, ohne Frauen geht gar nichts, ja. Also es ist Salz in der Suppe des Lebens, das wäre das Leben ohne Frauen, ist schrecklich, ja. Und als wir angefangen haben, war Lee Aaron und Relita Ford und so, das waren unsere Göttinnen, ja, wir haben die angebetet. Und als die Mädels angefangen haben, habe ich so viel dumme Sprüche gehört und Geläster und da habe ich gedacht, was ist los?
Das ist Wahnsinn, ja.
Und dann habe ich auch so mit ein paar Mädels geredet, die ja selber Musik machen und schon länger dabei sind, wie jetzt Jen Majura zum Beispiel, die bei Essen spielt und so. Und die haben dann auch gesagt, ja, was meinst du, was ich mitmache schon mein Leben lang? Und ich habe es ja schon immer gesagt. Ich habe gesagt, ja, aber jetzt habe ich es mal selber miterlebt auch halt. Ja, weil ich dann halt bei Plattenfirmen und bei Agenturen und von Managern und von Musikern und so Sprüche bekommen habe, wo ich dachte, sag mal, ich hau dir gleich eine rein jetzt, echt, also.
Wahnsinn.
Aber das kennst du ja wahrscheinlich auch dann zu Genüge.
Ja, nicht so schlimm, glaube ich, aber ja, ist schon, ja, aber,
ist schon recht. Also für mich war Metal halt immer auch tolerant und auch von Festivals habe ich immer gedacht, hey, so ein paar mehr Frauen würden nicht schaden, ja, aber es ist auch so, dass so viele Frusties gibt oder halt.
Ja,
keine Ahnung, war mir nicht so bewusst, aber das hat sich ja zum Glück mittlerweile geändert, dass die Girls haben jetzt nicht schon gut einen hingelegt und haben so viele wahnsinnige Die-Hard-Fans,
ja, super.
dass das sich wieder gelegt hat. Ne? Aber am Anfang war ich schon ein bisschen schockiert.
Ja, es ist in jedem Fall eine interessante Erfahrung, auch mal auf der anderen Seite zu stehen.
Weil man denkt ja eigentlich so 2021 und so ist irgendwie...
22 sogar schon.
Ja, 22, sorry, ja, ist sowas kein Thema mehr, ja, weil klar, ich lebe hier an der Schweizer Grenze, bis in die 70er Jahre durften die Schweizer Frauen ja nicht mehr wählen halt, ja. Ne? Also da fragt man sich schon, wow, aber aber das ist so weit weg dann auf der anderen Seite und da war ich schon ein bisschen, gerade von meiner Metal-Szene, ein bisschen hier und da enttäuscht, wobei ich jetzt sagen muss, eben zum Gegenzug haben die Girls so extrem viele Die-Hard-Fans, die wirklich auch echt ihnen hinterherreisen weltweit und wirklich auch sie super unterstützen, das ist schon auch sehr beachtlich. Also das erinnert mich auch so ein bisschen an die ersten Tage von Destruction, wo wir auch sehr schnell so wahnsinnige Die-Hard-Fans hatten, die wirklich sich sofort irgendwie extrem reingekniet haben.
Ja, so schließt sich der Kreis. Das war Schmier von Destruction.
Genau, das brandneue Album Diabolical. Heute erschienen, Album des Monats im neuen Metal Hammer, den ihr nächsten Mittwoch am Kiosk findet, mit großer Rammstein-Titelgeschichte und noch so viel Metal mehr drin. Hoffentlich schafft ihr es innerhalb von einem Monat, den zu lesen.
Ja, ein bisschen Adventure Rock ist auch noch drin.
Ein bisschen Adventure Rock ist auch drin. Das war's dann mit unserer heutigen Podcast-Episode. Wenn wir uns wieder hören am 25.04., dann mit Episode 30 bereits.
Ja, yeah, da gibt's einen Sekt.
Ja, vielleicht auch ein Bierchen.
Jo.
Wir können ja mal gucken, was so hier rumsteht in der Redaktion.
Ja, stimmt. Ich kann jetzt eigentlich auch nicht hier die Sektflöte schwingen, wenn ich hier die Destruction-Verteidigerin spiele.
Ich glaube, wenn die zu feiern haben, gibt es auch mal einen Champagner, oder? Oder trinken die nur Bier?
Nein.
Klischee.
Ah, ja, Mann. Sprecht man mit den Läufern und fragt die wichtigen Fragen nicht. Verdammt.
Ja, was sauft ihr eigentlich?
Genau.
Was sauft ihr eigentlich? Verratet es uns in den Kommentaren. Kommentiert unter dieser Episode. Vor allem, lasst uns ein Like da. Folgt uns, bleibt uns treu. Abonniert den Metal Hammer Podcast, um die nächste Episode nicht zu verpassen. Und wir hören uns dann wieder am 25.04.
Was hören wir da auch schon, eigentlich?
Was hören wir da eigentlich?
Ich glaube, da hast du ein Interview geführt.
Oh, apropos, ja, da könntest du ums Saufen gehen, mit den apokalyptischen Reitern nämlich. Und zwar mit Volkmann Weber, der ja neben den apokalyptischen Reitern auch noch ein zweites Standbein hat und flüssiges Gold unter die Leute bringt. Da reden wir ein bisschen drüber. Bis dahin bleibt trocken, bleibt gesund, bleibt Maximum Metal.
Muss man eigentlich, Entschuldigung, muss man eigentlich bei Reitern dann vom fünften Standbein reden?
Ja, wahrscheinlich. Womit wir wieder beim Einhorn sind, oder? Von JBO?
Ja.
Es geht zu weit.
Ja, das führt jetzt zu weit.
Dann machen wir den Kassettenrekorder schnell aus und hören uns in 2 Wochen wieder.
Bis dann.
Bis dann.
Macht es gut.